Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Naja, wie gesagt, ich habe am meisten gelernt von die großen Meister. Partitur mit lesen. Das, wenn ein junger Komponist nach mir kommt, kannst du mal einen Tipp geben. Aber das ist Tipp Nummer 1. Read as many scores as you can. Guck mal die so viel wie möglich die gute Partituren an von der großen Meister. Das ist Regel Nummer 1.
3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Hallo, willkommen bei einer neuen Folge von On Air. Ich hoffe, euch geht's gut und mich freut sehr, dass ihr dieses Mal wieder dabei seid. Bevor ich den Gast vorstelle, wie immer den Supporter, und das ist Biffy Crampon, Europas größtem Hersteller von Blasinstrumenten. Die einzelnen Marken von Biffy Crampon stehen für langjährige Tradition und Erfahrung im Instrumentenbau und sind seit jeher führend in der Weiterentwicklung von Blasinstrumenten aller Art. Beispielsweise haben sie erst vor kurzem ein neues Ventil für Posaune entwickelt, das Icon Valve. Auch wegen solcher Verbindung von Tradition und Innovation im Instrumentenbau hat die Ausbildung bei Biffy Crampon an beiden Standorten in Marktneukirchen und Geretsried einen hervorragenden Ruf. Seit Jahrzehnten erlernen dort jedes Jahr viele Holz- und Blechblasinstrumentenmacher und Macherinnen erfolgreich ihr Handwerk. Wenn du auch am Instrumentenbau interessiert bist, freut sich Biffy Crampon jederzeit auf deine Bewerbung. Viele weitere Informationen und aktuelle Stellenangebote findet ihr auf der Webseite www.buffetcrampongroup.com oder in den Shownotes. Mein heutiger Gast ist einer der ganz, ganz, ganz großen der Blasmusikszene. Ich glaube, jeder hat in seinem Verein mindestens mal ein Stück von ihm gespielt, sei es arrangiert oder komponiert. Er ist ja der große Name in der symphonischen Blasmusik, nämlich Johann de May. Wir haben drüber gesprochen, natürlich, wie seine Karriere losging, was hat ihn überhaupt dazu bewogen, Komponist bzw. Arrangeur zu werden, was hat ihn dazu gebracht, Herr der Ringe zu schreiben, also seine erste große Symphonie. Was ist der typische Sound von Johann de May? Und er gibt noch ein, zwei Tipps für junge Komponisten. Viel Spaß! Mein heutiger Gast gehört zu den großen Stars der Blasmusikszene. Eigentlich hat er Posaune und Dirigieren am Königlichen Konservatorium in Den Haag studiert und ist aber mittlerweile als international gefeierter Komponist und Arrangeur bekannt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass schon jeder einmal etwas aus seiner Feder gespielt hat. Das erste Mal, dass ich seinen Namen gelesen hatte, war bei dem Stück Moment for Morricone. So sind viele seiner Arrangements, wie zum Beispiel Star Wars Saga, Miss Saigon, Highlights from Jazz und viele weitere, zu Klassikern der Blasmusikliteratur geworden. Allerdings kam sein größter Durchbruch mit seiner ersten Sinfonie Lord of the Rings, die nicht nur richtungsweisend, sondern auch auf ihre Art revolutionär war. Ich freue mich riesig, dass er zugesagt hat und darf ihn herzlich willkommen heißen, Johann de May. Hallo.
Hallo, Andi.
Meine erste Standardfrage ist, welches Musikstück hast du dir als letztes bewusst angehört, bevor wir jetzt hier sprechen?
Was habe ich letztes angehört? Ich habe gerade ein CD gespielt hier von Marshall Gilks, ein guter Freund von mir und ein wahnsinniger Jazz-Posaunist. Das ist das Letzte, was ich angehört habe.
Okay. Ja. Okay. Einfach so oder aus Recherchezwecken oder?
Das ist ein guter Freund von mir und er hat mir die CD gegeben und ich habe auch nie die Zeit gehabt, um das anzuhören, aber dann heute war es soweit.
Okay. Ich würde gern ein bisschen biografisch bei dir anfangen und zwar ganz am Anfang. Wie kam Musik überhaupt in dein Leben?
Ich bin als junger Jungen bei einem Verein angeschlossen in Vorburg, wo ich geboren bin, bei danach. Und auf Trompete. Ich war 15 Jahre und dann nach 2 Jahren bin ich umgetauscht nach Posaune. Nur weil wir nur 2 Posaunen hatten und 5 oder 6 Trompete. Also unser Dirigent hat dann damals gefragt, ob ich vielleicht nach Posaune umtausche, sagt man, oder wechseln ja. wollte. Und das habe ich gemacht. Und das ist dann auch mein professionelles Instrument geworden später. Dann ich habe für Lehrer studiert, für Grundschule.
Ah, okay.
Ursprünglich. Ich hatte überhaupt keine Idee oder Plan, um Komponist oder Arrangeur zu werden oder Dirigent. Das ist alles Schritt für Schritt gekommen. Also nach diesem Studium muss ich in Militär und dann habe ich einen Platz bekommen in ein Fanfarenorchester von der Kavallerie. Erst auf E-Tuba, E-Flat Tuba und später auch Posaune und Euphonium. Und während dieser Dienstpflicht habe ich ein Probespiel gewonnen in Amsterdam bei der Amsterdam Polizeikapelle. Und am 1. Mai 1977, also das ist gerade 45 Jahre her, war mein erster Tag als Profimusiker bei der Amsterdam Polizeikapelle, die Amsterdam Police Band. Und dann bin ich, dann hatte ich schon einen Job und dann bin ich erst am Konservatorium studieren, Posaune und dirigieren. Und bei der Amsterdam Police Band, da habe ich angefangen mit Arrangements und später auch Kompositionen.
War das irgendwas, was du immer mal ausprobieren wolltest, das Arrangieren? Oder kommt ja nicht von heute auf morgen, dass man dann sagt, mach ich jetzt einfach mal, wenn man dann schon so weit ist wie du?
Nee, von Anfang an habe ich mich interessiert für Schaffen. Also weil ich dann in einem Blasorchester gespielt habe und später auch im Sinfonieorchester. Das war für mich inspirierend, um auch etwas zu schreiben oder zu arrangieren. Also wie gesagt, erst kamen die Arrangements und Morricone und Phantom of the Opera und so, die noch immer gespielt werden. Aber die sind alle auch der 80er Jahre. Und dann bin ich im 1984 angefangen mit nur als Hobby, mit Herr der Ringe. Ich wollte gerne ein großes Stück für Blasorchester schreiben. Und deshalb hat auch 4 Jahre gedauert, ehe das fertig war. Da war kein Druck oder da war keine Premiere geplant. Also ich habe in der gleichen Zeit als Herr der Ringe habe ich auch die viele Arrangements gemacht. Die Star Wars, Papillon, Phantom, Cats. Und so weiter, Romeo und Julia, alles in rund 86.
Woher hast du deine Skills zum Arrangieren genommen? War das Ausprobieren oder war das schon irgendwie fix, also selber studiert, was machen andere, was kann man übernehmen?
Naja, ich hab entdeckt, dass ich an sich Talent hatte für Orchestration, Instrumentation. Und dann später auch für Komponieren. Ich wusste das nicht. Aber es war in mir. Und ich habe nie Unterricht gehabt in Komponieren oder Arrangieren. Ich habe mir das alles autodidakt angelernt. Und das meiste habe ich gelernt von Partituren mitlesen, von alle großen Sinfonien, Mahler, Bruckner, Tchaikovsky, von Williams. das habe ich sehr viel gemacht. Und ich glaube, dass ich dadurch das Fach gelernt habe.
Was hatte der Herr der Ringe, also das Buch, in dir ausgelöst, dass du dann gesagt hast, okay, das bietet sich an oder dazu möchte ich ein Blasorchesterstück schreiben?
Ja, es war einfach die Personage natürlich, so wie Gandalf, Gollum, Hobbits, das Mysteriöse und das Farbenreiche von die ganze Geschichte. Und ja, es war sehr inspirierend, dass die fünf Sätze sind eigentlich nur aus das erste Buch. Weißt du? So, Lothlorien und Journey in the Dark, das findet alles statt in das erste Buch von der Trilogie.
Wie bist du dann rangegangen? Also während dem Lesen dann schon dir Gedanken gemacht oder erst fertig gelesen und dann sich setzen lassen?
Nee, ich bin gleich bei das Chapter, wie heißt das, Kapitel? Ja, A Journey in the Dark, also Nacht durch den Dunkeln, wo das Gesellschaft durch die Minen von Moria wandern. Dann habe ich gleich angefangen mit der vierten Satz. Also das war das Erste, was ich gemacht habe. Das war so für mich so deutlich, dass die Spannung und dann das Gefecht von Gandalf mit der Balrog und so weiter, das war gleich, hatte ich eine Idee darüber. Also ich bin mit Teil 4 angefangen. Und dann später, dann 1 und dann 2, ja.
Wie war das dann für dich, als dann 12 Jahre später, glaube ich, war das ja ungefähr, der Film dann rauskam? Also quasi das, was du vorher ja schon gesehen hast, dass das ja irgendwie Gutes zum Komponieren kommt, dann endlich als Film mit einer Filmmusik. Hättest du die gern geschrieben? Oder hättest du gern gesehen, dass es deine Musik im Film?
Ja, natürlich. Aber das war schon lange bekannt, das muss ein Hollywood Mann sein, Sir Howard Shore, und er hat es sehr gut gemacht. Das ist sehr schöne Musik natürlich, aber ganz anderes. Aber der Film kam erst 12 Jahre später. Also meine Sinfonie war erst aufgeführt in 1988, im März. Und der Film kam 99, glaube ich, oder 2000.
Ja, 2000, glaube ich, ja.
Ja. Aber es hat mich nicht gestört, im Gegenteil. Er wird noch immer sehr viel gespielt und mehr als in den 90er Jahren. Also, weil die meisten Leute kennen jetzt The Lord of the Rings durch den Film, nicht nur durch das Buch natürlich.
Glaubst du, dass, wenn du das schon sagst, dass das mehr gespielt wird, das stimmt, ich habe das letztes Jahr bei einem Probedirigat machen müssen, sogar. Und also glaubst du, dass das Niveau auch gestiegen ist, so generell, dass es jetzt spielbarer ist als damals?
Absolut, ja. Im Anfang würde nur Teil 1 und 5 viel gespielt, so Hobbits und Gandalf. Und sehr wenig Orchester konnte die ganze Sinfonie spielen. Und jetzt spielen fast alle Orchester die ganze Sinfonie. Das ist natürlich wunderbar. Und das Niveau ist unheimlich viel besser als in den 80er Jahren. Ja, weltweit.
Hattest du beim Schreiben schon das Gefühl, dass das so eine große Nummer werden kann, auch für dich persönlich?
Absolut nicht, nee. Nach der Erstaufführung in Belgien war das mit das Orchester von der Gitze, dann habe ich gedacht, wow, ja, das ist doch etwas ganz Besonderes. Aber vorher habe ich nie gedacht, dass es so ein Riesenhit werden sein könnte.
Wie schnell hat sich dann dein Leben auch als Komponist und Arrangeur dann dadurch geändert?
Na, es war ein deutlicher Durchbruch eigentlich. So im Moment von Morricone war mein Durchbruch als Arrangeur. Das ist ganz schnell gegangen. Jeder hat das jetzt gespielt, glaube ich. Und mit Herr der Ringe auch. Ich hab dann die Aufnahme bekommen von der Radio, der belgische Radio, und dann ein Jahr später habe ich die Sutler Prize gewonnen in Amerika. Und das war natürlich ein super Promotion für das Werk. Und dann bin ich auch meinen eigenen Verlag angefangen mit Amstel Music. Das war das erste Werk, was im Verlag erschienen ist.
Wir haben das ja ganz kurz, bevor wir jetzt angefangen, hatten wir es ja schon mal so ein bisschen über Jens Weißmantel. Und ihr habt ja damals die deutsche Uraufführung zu deiner fünften Sinfonie, Return to the Middle-Earth, ja, auch gemacht. Wie ist das, wenn man 30 Jahre später ein Stück schreibt, das ja eigentlich auch thematisch natürlich an das andere anknüpft? Mhm. Fällt es sehr schwer? Oder?
Nö, überhaupt nicht. Nee. Und in der Titel gibt es auch eine symbolische Verweisung, A Return to Middle Earth. Ist eigentlich für mich Return to 30 years ago, wo es alles mit angefangen hat. Und teilweise gibt es thematische, habe ich thematisches Material aus der Herr der Ringe gebraucht, aus der ersten Sinfonie, aber nicht viel. Nur der Ork-Ruf, also, das kommt zurück in fünften Satz. Aber es ist auch nicht basiert auf Herr der Ringe, aber auf Mittelerde. Und mehr auf das Buch der Silmarillion. Das ist ein Buch, das Tolkien geschrieben hat vor Herr der Ringe und vor Hobbits. Also, und es ist auch mit Sopran und großes Chor. Es war übrigens nicht die erste Aufführung in Deutschland. Das hat Björn Böss gemacht mit Landesblasorchester
in Nürnberg. Okay. Ah, okay. Ja.
Aber es war ein sehr tolles Konzert. Ich habe noch ein Video davon. Das ist wirklich sehr gut. Die Leute haben super gespielt und das Chor auch und der Sopran war traumhaft. Es war einer der besten Konzerte.
Also was war deine Überlegung damals, als klar war, okay, du schreibst das Werk? Also war dir sofort klar, okay, da kommt noch ein Chor dazu oder entwickelt sich sowas?
Nee, ich habe von Anfang entschieden, dass das mit Stimmen und Chor und so weiter. Und alles wird in Elfensprache gesungen, in Elgorin. Also das versteht man nicht, aber es klingt sehr schön.
30 Jahre Unterschied, was hast du in den 30 Jahren gelernt, was man in dem Stück hört?
Ja, ich habe mich natürlich weiterentwickelt in Struktur, kompositorisch und Akkorden und so. Aber Herr der Ring ist schon, das ist mein erster Werk, mein erster großer Werk. Und das klingt schon sehr erwachsen. Also ich weiß nicht, ob ich viel besser geworden bin nachdem. Das geht hin und her. Ich habe noch ein paar andere Werke, die für mich sehr wichtig sind. Das ist Casanova, das Cello-Konzerto und der dritte Sinfonie, Planet Earth. Die sind meine persönlichen Favoriten eigentlich. Ja, ich weiß nicht. Ich find Casanova sehr gut gelungen als Komposition, in Struktur und Thematik. Und auch Planet Earth ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich habe das war kein Auftrag. Ich habe das nur für meine Frau geschrieben. Also gewidmet an Diane, an meine Frau.
Wir machen eine kleine Unterbrechung und ich darf euch noch einen weiteren Supporter vorstellen, nämlich Blasmusik Digital. Über 13.500 TeilnehmerInnen haben die Online-Seminare, Kurse und Trainings auf Blasmusik Digital bereits genutzt. Unter anderem ich auch. Pro Jahr finden über 100 Seminare von Top-Dozenten und Fachexperten statt. Spannende Vorträge zu Themen rund um die Musik, wie zum Beispiel Instrumente, Spieltechniken, Motivation, Üben, Methodik bis hin zu Gesundheitsteam finden dort ihren Platz. Total toll an der Sache finde ich, dass die Seminare als Live-Webinare angeboten werden und ihr während der Session die Möglichkeit habt, Fragen über den Chat direkt an den Speaker oder Experten gestellt werden können. Jedes Seminar wird durch einen Moderator begleitet und ihr habt hinterher die Möglichkeit, ergänzend Zugriff auf wertvolle Fachmaterialien, hilfreiche Downloads und eine personalisierte Teilnahmebestätigung zu bekommen. Weitere Infos findet ihr unter www.blasmusik.digital oder direkt in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit Johann de May. Du hast ja vorhin gesagt, du hast alles, was du an Kompositionskunst und Arrangierkunst kannst, dir selber beigebracht.
Ja.
Oder autodidaktisch. Was sind oder wer sind deine großen Vorbilder?
Das sind die klassischen Komponisten, aber vom letzten Jahrhundert, also Igor Stravinsky, Sergei Prokofjew, Giacomo Puccini, Tchaikovsky, Shostakovich, Vaughan Williams, Carl Nielsen, eine ganze Reihe, aber alle symphonische Komponisten.
Ich habe mich gefragt, du kommst ja viel in der Welt rum und du bist jetzt über 30 Jahre in der Szene dabei, du kriegst ja mit, was so überall gespielt wird. Gibt es im Moment Nachwuchskomponisten, wo du sagst, okay, der wird mal ganz groß?
Ja, momentan in Europa ist es natürlich Oscar Navarro, wird sehr, sehr populär. Thomas Doss, Otto Schwarz. Aber der gibt es schon viele Jahre. Jan van der Roost en Jacob de Haan, Jan de Haan und so weiter, Philip Spark. In Amerika ist es momentan Omar Thomas, ist super hot. Ist ein African-American. Der schreibt sehr, sehr tolle Musik. Und jetzt auf jedem Programm ist es Omar Thomas, Omar Thomas. Das war auch so der Fall mit John Mackey. Aber auch Eric Whittaker, die sind auch wahnsinnig populär. Und Brian Balmages ist auch ein junger Komponist, der sehr produktiv ist. Frank De Kelly, aber der ist auch schon Jahrzehnten tätig.
Was unterscheidet deiner Meinung nach dann amerikanische Blasmusik von europäischer Blasmusik?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, man kann das mehr nicht für das Land, aber der Komponist. Da kann man sagen, das ist das Unterschied. Aber amerikanisch, es ist mehr Show, mehr Marching Band Style hier und dort. Aber nicht bei den Komponisten, die ich gerade genannt habe. In Japan auch. Japan imitiert den amerikanischen Stil, kann man sagen. Aber dann, ja, ich glaube, dass jeder seine eigene Sprache hat. Ich auch, hoffe ich. Und Oskar auch und Otto und so weiter.
Das ist gut, dass du es ansprichst, weil eine Frage wäre noch, also wäre gewesen für mich, also deine Stücke sind ja sehr unterschiedlich. Also man merkt, du versuchst schon auch irgendwie immer neue Wege zu gehen. Aber was macht den typischen DeMay-Sound aus? Also irgendwie spürt man es ja trotzdem, auch wenn man es nicht weiß.
Ja, ich weiß nicht. Es sind oft Ohrwürmer. Hä? So wie der Hobbit, das Thema von der Hobbit, dass wenn man das einmal hört, dann bleibt es auf dem Kopf. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Dass ich schreibe gute Ohrwürmer.
Schreibst du am Klavier oder kommt dir das so im Alltag?
Ich habe hier, kannst du nicht sehen, hier habe ich ein Keyboard.
Ja.
Ich kann das nicht, weil mein Maschine steht an der Wand.
Ich habe es gehört, ja. Ja. Genau.
Und also das ist kein Klavier, aber ein Keyboard, womit ich auch aufnehmen kann. Aber ich habe das jahrelang gemacht, dass ich die Aufnahmen auf der Synthesizer gemacht habe. Aber jetzt brauche ich Sibelius und Note Performer. Und das klingt wahnsinnig gut. Also dann brauche ich die Aufnahmen nicht mehr zu machen. Das spielt einfach der Partitur.
Bist du ein guter Pianist?
Nee, überhaupt nicht. Ich benutze das Klavier, aber ich kann nicht spielen. Nee, ich kann natürlich die Akkorde suchen und so weiter, aber ich bin kein Pianist, nee. Nur Blechbläser.
Aber das ist die typische Antwort von jedem Blechbläser, den ich bis jetzt hatte.
Ja. Es ist schade, dass ich nicht gut spielen kann. Das wäre natürlich ein großes Vorteil, aber.
Bist du so ein Tüftler, der, nehmen wir mal zum Beispiel jetzt Beethoven, der ja relativ viel kleingliedrig gearbeitet hat, durchgestrichen und wieder dran gearbeitet. Oder bist du jemand, der das schon relativ fix im Kopf hat und dann einfach das auf Papier bringt?
Ja, wenn ich heute schreibe, wenn ein Stück fertig ist, dann kann ich das etwa genauso hören, wie es in Wirklichkeit sein wird. Mhm. Also ich brauche nicht mehr viel zu ändern nach der richtigen Probe mit Menschen, so gesagt. Also die MIDI-Fassung ist so gut, dass man ein gutes Urteil formen kann über das Werk. Also ich habe kaum Änderungen.
wann weißt du, dass das für dich eine Komposition fertig ist?
Wenn ich die letzte Takte geschrieben habe. Ja, ich muss natürlich, wenn der Form in Ordnung ist, wenn es stimmt. Das ist auch so mit dem Gemälde, ja, dann ist es fertig, wenn alles eingefarbt ist und so weiter. Das geht auch vorhin ein Stück natürlich, wenn die Instrumentation komplett ist und es muss stimmen. Es muss einfach stimmen. Und die Vergleichung mit einem Maler, dass der Maler der immer so ganz nah an das Gemälde ist, man muss manchmal ein bisschen zurücklaufen und dann von weiter mal gucken, was man gemalt hat. Und das ist mit Musik auch. Manchmal läufe ich weg und sitze mir in den Stuhl und höre mir die Musik an, ohne in die Partitur anzuschauen. So wie ein Zuhörer. Und dann denke ich, das ist ein bisschen zu lang hier oder das ist zu langweilig oder das geht zu schnell, der Übergang ist zu plötzlich und so weiter. Aber das, ich mache das alles zu Hause. Und erst wenn ich zufrieden bin, dann schicke ich an die Auftraggeber und so weiter oder der Solist.
Form, das kam im Podcast immer mal wieder von Komponisten und ich kriege dann immer hinterher Nachrichten von irgendwelchen Dirigenten, die sagen, ja, aber was ist denn, wie kann ich denn Form richtig greifen? Weil das klingt ja jetzt auch bei dir so ein bisschen, du setzt dich hin und sagst, okay, das dauert ein bisschen zu lang, das geht vielleicht ein bisschen zu schnell. Ist für dich Form irgendwas, wo man auch anhand Regeln festmachen kann oder bleibt es trotzdem irgendwas Subjektives?
Nee, es ist nur Intuition, glaube ich. Intuition. Aber auch hier höre ich die Meisterwerke an, so The Rite of Spring, der Sacre du Printemps. Das ist absolut perfekt. Es ist kein Note zu viel. Und der fünfte Beethoven und naja, alle, das sind absolute Meisterwerke. Und warum? Ja, das alles stimmt. Alles stimmt, es ist nicht zu lang, nicht so kurz, nee, es war perfekt.
Glaubst du, dass man so eine Intuition hat oder entwickelt die sich?
Beide. Ich hatte das, aber es entwickelt sich noch immer, glaube ich.
Okay, wenn du deine Werke von früher anguckst, gibt es irgendwas, wo du, wenn du jetzt da drauf blickst und sagst, okay, das würde ich nicht mehr machen, also so irgend so eine Sache?
Oh, absolut, ja. Zum Beispiel im Moment von Morricone, das werde ich ganz, ganz, ganz anders machen. Die Übergänge sind viel zu plötzlich. Bam, 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 next song. Später, zum Beispiel in Chess oder in Saigon, da sind die Übergänge viel besser. Wie geht man von einer Song zu der nächsten? Und bei Morricone, ja, das war mein dritter Arrangement oder so. Es gibt auch gute Sachen drin. Es wird noch immer sehr viel gespielt, wie gesagt. Aber jetzt, ja, das werde ich anders machen.
Ja, Morricone wird zurzeit bei uns in der Schule tatsächlich gespielt mit unserem Blasorchester. Würde es dich reizen, einfach zu sagen, okay, es gibt nochmal eine Neufassung von dir, von dem Stück?
Nee, das ist 1980 war das. Ich habe das nie geändert. Ich habe später noch ein paar Chorstimmen dazu geschrieben. Aber das Werk an sich habe ich nie geändert.
Würdest du es gerne nochmal? Also könntest du ja jetzt sagen, so nach 30 Jahren, 40 Jahren, könntest du sagen, okay, nee.
Nein. Ich mache lieber etwas okay. Neues.
Hast du Tipps oder vermeidbare Fehler beim Instrumentieren? Was gibt es da, was oft falsch gemacht wird?
Naja, wie gesagt, ich habe am meisten gelernt von die großen Meister. Partitur mit Lesen, das. Wenn ein junger Komponist nach mir kommt, kannst du mal einen Tipp geben, aber das ist Tipp Nummer eins. Read as many scores as you can. Guck mal die so viel wie möglich die gute Partituren an von der großen Meister. Das ist Regel Nummer eins. Und dann Nummer zwei, versuch einen eigenen Stil zu entwickeln in einer musikalischen Sprache. Denn das ist schwierig natürlich.
Glaubst du, dass du schon, nee, wahrscheinlich nicht, also deine musikalische Sprache hast du gefunden, aber du bist wahrscheinlich noch nicht am Ende, also wahrscheinlich.
Nee, und das Ernste ist noch, es ist jetzt ein bisschen mehr zeitgenössig, so Werke wie der Extreme Makeover oder Cloud Factory. Aber es bleibt immer tonal, und weil ich das so liebe. Ich werde nie als 12-Ton oder so wie Schönberg, das mache ich einfach nicht. Das hat für mich keine Emotion.
Ist dir das zu steril, also einfach zu mathematisch?
Ja, genau. Und es klingt auch nicht angenehm.
Das stimmt.
Schöne Akkorde, das ist doch immer schön. Ja. Das langweilt nie. Und es war eben Schönberg, der gesagt hat, man kann auch so viel bedenken in C-Dur. Merkwürdig, ja? Aber die Emotion ist ganz wichtig in meiner Musik. Casanova hat das, Planet Earth. Ein neues Werk, was nur einmal gespielt ist, ist der gefärbte Vogel von The Painted Bird. Das ist ein Buch von Jesse Kosinski. Ich werde das in Innsbruck mit der United States Marine Band dirigieren.
Ah, in Juli. Okay, cool.
Ja, 24 Juli und 27 Juli in Kerkrade während des Musikkonkurs.
Okay, 24. Juli. Okay. Kann sein, dass ich da bin sogar.
Alles wäre schön, ja. Also 24 in Innsbruck hat das Promenadenkonzert und 27 in Kerkrade in der Rode Hall. Und das ist während WMC, ja? Das ist World Music Contest. Und das ist ein sehr emotionelles Stück. Ja, mit vielen Emotionen drin.
Um was geht's da, wenn du sagst, das ist ein Buch eigentlich?
Es ist von einem polnischen Autor, Jesse Kosinski. Und es handelt sich um einen kleinen jüdischen Junge in Poland während der Zweiten Weltkrieg. Er ist von seinen Eltern nach das Countryside, wie sagt man das? Das Land, Farmland, wie heißt es? Also aus der Stadt.
Aufs Land raus, ja.
Ja. Ja. Aber er hat ein dunkler Haut wie die polnische Landarbeiter. So, überall, wo er kommt, wird er geschlagen und beschimpft und so weiter. Und glücklicherweise, er überlebt den Krieg und wird mit seinen Eltern wieder hereinigt. Aber das Buch ist grausam. Es ist sehr dunkel und Angst. Und wenn du es mal lesen, es ist kein angenehmes Buch, aber sehr dramatisch. Und ich brauche auch die ersten vier Töne von das Dies Irae als Leitmotiv. Das war ja schon, ja.
Was veranlasst dich dann, also wenn du sagst, grausames Buch, das zu vertonen?
Ja, es geht in das Buch auch, dass manchmal der Zug sieht, der nach Auschwitz geht. Aber ja, du weißt, was in der Zug ist, natürlich. Er weiß das nicht. Deshalb habe ich das Tonthema benutzt von dieser Serie. Da, 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 da. Das ist wie ein Sort Motor, ist das zweite. Man hört wirklich der Zug vorbeikommen. Und am Ende kommt er zu Halt. Symbolisch, hä? Wenn sie in Auschwitz angekommen sind, dann das ist End of Story, End of Life. So. Ja, das ist ziemlich dramatisch. Und der Engelshorn spielt eine ganz wichtige Rolle. Der ist hinter der Bühne. Der sieht man nicht. Also der Spieler kann man nicht sehen, nur hören. Und das ist dann symbolisch für die Einsamkeit von den Jungen. Und er hat auch keinen Namen in das Buch. Er wird nicht bei seinem Namen genannt. Auch so merkwürdig. Aber bewusst natürlich.
Wenn du dann sowas schreibst und dich in so eine Geschichte auch reinversetzt, durchlebst du dann alle Emotionen?
Nee, sicher nicht. Die Angstemotion ist natürlich etwas, was man nicht liebt. Aber man kann das doch in Musik ausdrücken. Ja, und am Schluss, das Stück endet ganz leise. Die Englischhorn spielt wieder eine Art Cadenza und das geht immer an die Ente. Das ist das Endestück. Also nicht C-Dur, nee.
Ja, also klingt total spannend. Ich hoffe, dass ich es schaffe, dass ich das anhören kann.
Ja.
Ich habe ein paar Zuschauerfragen bekommen.
Okay.
Wie suchst du dir Inspiration? Anscheinend sind es ja Bücher.
Naja, das können Bücher sein. The Painted Birds, A Lord of the Rings, The Wind in the Willows. Natur, Planet Earth, Großstädte, Big Apple, Gemälde, Dutch Master Suite, Venetian Collection. Also, aber ich habe auch ein paar Werke, die nicht programmatisch sind. So wie T-Bone Concerto, das ist nur Musik. Oder Sinfonierte Nummer 1. Das hat kein programmatisches Thema. Aber die meisten Werke haben ein Programm bei mir. Alle Sinfonien und die größeren Werke.
Findest du das leichter dann auch beim Schreiben?
Ja, es ist hilfreich. Ich glaube, dass wenn Herr der Ringe, wenn das nicht Herr der Ringe, wenn ich das nicht Herr der Ringe genannt hatte, und die Note war das gleiche, da war es nicht so populär geworden, glaube ich. Aber der Kombination mit das Buch, das hat so viele Leute angesprochen. Und ich habe das nicht realisiert, wie bekannt das Buch ist und wie für manche Leute ist es ein Bibel, die sie jedes Jahr wieder lesen. Es gibt auch Tolkien-Gesellschaften in jedes Land. Die haben Sammlungen und den Dress up as Hobbits.
Bist du da schon mal eingeladen worden?
Ja. Das war toll. Das war den Tag, nachdem ich die große Preis in Amerika gewonnen habe. Dann habe ich in Leiden in Holland für der Umpendor, heißt das. Das ist das Tolkien Verein. Habe ich eine Präsentation gegeben. Aber die Leute kennen das Buch so viel besser als ich. Das war ein bisschen blöd. Aber es hat Spaß gemacht.
Nächste Frage. Wie viele Stücke hast du schon arrangiert bzw. komponiert? Hast du da einen Überblick?
Ich habe keine Ahnung. Vielleicht etwa 80 Originalkompositionen und 210. Ich weiß nicht. Ich muss das wirklich in meinem Katalog mal nachzählen.
Gibt es eigentlich auch Stücke, die du geschrieben hast, aber unter Verschluss gehalten hast, weil du dir noch nicht sicher bist? Oder ist jedes rausgegangen?
Ja, bis jetzt ist alles herausgegeben. Wenn ein Stück nicht gut genug ist, dann gebe ich es nicht aus. Das hat es auch gegeben. Ich habe Skizze oder Teile, die ich überhaupt nicht benutzt habe.
Wie gehst du vor beim Komponieren bzw. beim Arrangieren? Gut, es sind zwei verschiedene Prozesse. Beim Komponieren, wie fängst du da an?
Arrangieren ist relativ viel einfacher als Komponieren, weil man schon Material hat. Ne? Das sind Songs von einem Musical oder eine klassische Bearbeitung. Dann hat man das Material schon, dann kann man gleich an die Arbeit. Bei einem Musical Selection, dann muss man erst die Selection machen, welche Songs, und dann immer Anfang hier, dann Tonart, Takt und so weiter. Das ist auch Struktur natürlich und Form. Und wenn ich das entschieden habe, dann geht es auch relativ schnell. Bei Komponieren ist das natürlich ganz anders, weil dann hat man noch nicht. Man muss erst das Material suchen und dann die Ordnung.
Ist dein Kompositionsprozess immer der gleiche?
Nee, wie gesagt, es ist manchmal fängt an mit einem Thema oder manchmal mit Akkorden oder eine Idee. Es ist schwer zu sagen, es zu beschreiben. Deshalb, ich gebe auch keinen Unterricht an Komponisten oder so. Das wird mir oft gefragt, weil wie kann man komponieren lernen? Man hat es oder man hat es nicht. Es gibt natürlich Instrumentationstechniken. Darüber kann ich sprechen, aber das wirklich komponieren ist ganz schwer zu erklären.
Was ist der Unterschied zwischen USA und Europa, also in der Blasmusik? Allein wie die Blasmusikszene auch aufgestellt ist.
Das größte Unterschied ist, dass das meiste sich auf der Schule spielt. Also bei uns haben wir unsere Vereine, Amateurvereine, die gibt es nur ein paar Community Bands in den United States. Und wir haben kein Schulorchester in Holland oder Deutschland oder nur in Norwegen und England und Japan. Also das ist das größte Unterschied. Ja.
Dann hat noch jemand geschrieben, viele tolle Kompositionen, leider oft anspruchsvoll. Wann kommt mal was für Grad 2 bis 3?
Das habe ich gerade verlegt. Das heißt Los Cuatro Vientos. Das ist Grad 2. Ja, es ist gerade verlegt. Es ist sehr schön, aber ganz einfach. Und ich habe auch während Covid habe ich nur aus Spaß ein paar Piano-Suites, Klavier-Suites von Erik Satie bearbeitet. Das Suite Montmartre, das Suite Pigalle und das Suite Montparnasse. Das sind alle kurze, sehr schöne, einfache Werke von Erik Satie. Und die habe ich instrumentiert. Die sind sehr sorgfältig aufgelegt.
Es ist leichter für große Orchester zu schreiben als für kleine?
Nee, einfache Schreiben ist schwieriger.
Ja. Aber ich meine jetzt auch von der Besetzung her, ist es für dich leichter zu sagen, okay, ich habe einfach ein 60-Mann-Blasorchester oder ich habe halt nur 15 Mann, weil es halt...
Das ist viel schwieriger, weil man dann so beschränkt ist in Instrumentation. Aber ein Grad 2 oder 3 schreiben, dann das ist sehr schwierig. Grad 4, 5, da kann man schreiben, was man will. Aber mit Grad 2 muss man der Umfang, nicht so komplizierten Rhythmus, kein Englischhorn, keine Harfe, keine Kontrabass, nee, eine oder zwei Poussin-Stimme, ein Hornstimme, das ist viel schwieriger, um es gut klingen zu lassen.
Du hast irgendwo, habe ich jetzt gelesen, mal gesagt, dass das große Problem, und das sehe ich genauso, der Blasorchester ist, dass die Besetzung nicht standardisiert ist, wie in einem Sinfonieorchester.
Ja.
Oder einer Brassband, genau. Ja. Fändest du es gut, wenn es so wäre, oder findest du es gut, dass es eigentlich so ist, wie es jetzt gerade ist, damit einfach die Vielfalt mehr ist? Macht natürlich den Schreibprozess schwerer.
Es ist natürlich auch ein soziales Prozess, weil das Schöne und der Charme von einem Blasorchester oder einem Verein, dass jeder mitspielen kann. Und wenn man eine feste Instrumentation festlegt, dann, ja, so wie im Brassband, dann gibt es immer nur 4 Tubas, 3 Posaunen, 4 Solobänder und so weiter, 26 Blech und das Schlagzeug. Das Vorteil ist, wenn man dafür schreibt, kann man sehr, sehr genau instrumentieren. Und mit Brassband kommt jede Note zurück, wie du weißt. Mit Blasorchester, das ist auch ein Unterschied in Amerika oder Europa. Es gibt immer viel mehr Flöte in Amerika. Manchmal 10 oder 14. Und aber nur 1 oder 2 Euphonium. Und bei uns ist das umgekehrt. So, manchmal auch 4 Flöte oder Saxophon. Und 6 bis 8 Euphonium. Das ist ganz normal. Sicher in Holland, Belgien. Und das ist für die Instrumentation sehr schwierig, wenn man, ich schreibe auch immer One Only, Two Only bei der Flöte und Klarinette zum Beispiel. Wenn ich nur 2 Solo-Klarinetten hören will, dann stellt das jemand dabei. Oder One Only bei der Euphonium, dann ist man sicher, dass es nicht zu viel verdoppelt wird. Verstehst du?
Ja. Was treibt dich eigentlich noch an, zu schreiben? Also du hast ja schon große Erfolge gefeiert, du hast tolle Stücke geschrieben. Was motiviert dich jetzt noch zu sagen, okay, ich mache noch weiter?
Es ist noch immer meine Hobby, obwohl es jetzt seit 45 Jahren mein Beruf geworden ist. Aber es macht noch immer viel Spaß, es gibt viel Vergnügen und es ist immer spannend, wieder eine erste Aufführung anzuhören und so weiter. Also ja, ich gehe nicht in Pension.
Das hoffen wir.
Schreiben.
Das, und arrangieren. Das wollen wir hoffen. Ja. Was sind deine Zukunftspläne?
Ein 6. Sinfonie und noch ein paar kürzere Werke, ein paar Aufträge. Ich habe noch einen Auftrag für die United States Marine Band. Und ja, dann das 6. Symphonie. Und weiterhin habe ich keine großen Pläne. Nee.
Okay. Hast du schon angefangen mit der 6. Symphonie oder nur beschlossen, dass es die geben soll?
Ja, ich habe noch nichts angefangen. Ich habe auch noch keine Ahnung, ob es ein Programm geben wird oder nicht, oder nur Musik.
Johann, ich mache am Ende von dem Podcast immer so eine kleine Schnellfragerunde. Wobei Schnellfragerunde, du kannst dir trotzdem Zeit lassen zum Antworten.
Ist es ja oder nein? Oder?
Nee, sind keine Ja- oder Nein-Fragen, aber okay. Okay. Was wärst du geworden, wenn du nicht Musiker geworden wärst?
Chef in einem Restaurant, glaube ich.
Okay. Kochst du gerne?
Ja. Auch ein Hobby von mir.
Was ist dein Leibgericht, was du jetzt kochen würdest, wenn du jetzt irgendwo vorkochen müsstest?
Ich mache ein sehr guter Mushroom Risotto.
Oh.
Mit Trüffeln. Ja.
Das klingt sehr gut. Okay. Welchen Ratschlag würdest du deinem 20-jährigen Ich geben?
Oh, wow. Oh mein Gott. Dream your dreams.
Okay. Was ist deine schlechteste Angewohnheit?
Ich bin sehr ungeduldig.
Okay. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
El Sombrero del Viento. The Shadow of the Wind. Ein sehr gutes spanisches Buch. Sehr schön.
Okay. Jetzt kommt die kritische Frage für jeden Musiker. Welche Aufnahme sollte man mal unbedingt gehört haben? Ich weiß, da gibt es ganz viele, aber vielleicht hast du eine im Kopf, wo du sagst, okay, das muss man unbedingt mal gehört haben.
Ja, ich bin sehr stolz auf der YouTube mit der United States Marine Band, wo ich die ganze Lord of the Rings in 2018. Kannst du einfach auf YouTube, wenn du Marine Band Young Mai, dann
findest du. Hab ich mir angeschaut schon. Finde ich ja, super.
Ich glaube, es ist wunderschön.
Find ich super.
Fantastisches Orchester, ja. Und solche nette Leute.
Okay. Abschließend, was sind deine privaten Wünsche und Wünsche für die Blasmusikszene?
Dass wir uns entwickeln bleiben mit guter, originaler Musik. Und dass wir auch nicht nur in einem Sporthall, aber auch auf der normalen großen Podium spielen können. Und das geht jetzt in den Niederlanden sehr gut. Da gibt es jetzt Series, so wie Verrassende Entmutungen und Herbstwind. Das sind alle Series, Reihen von Konzerten mit verschiedenen Orchestern in die große Konzertsaal. Und das brauchen wir für die Blasmusik natürlich auch. Nicht nur Freiluftkonzerte oder Sporthalle oder Zelte, ja. Aber gute Podiums.
Ja, was könnten wir tun, damit das noch besser wird?
Ja, ich weiß nicht. Gute Musik spielen. Kein Märsche oder Polkas, nee. Gute originelle Blasmusik. Damit der auch erwachsen wird. Und das geht sehr gut, glaube ich. Yes. Wir haben so viele gute Komponisten jetzt. Aber es ist noch immer in Entwicklung natürlich.
Was sind deine privaten Wünsche für die Zukunft?
Ja, Gesundheit. Ich hoffe, dass ich noch viele Jahre aktiv bleiben kann und schreiben. Und ich bin jetzt 68, also ja, wie viele Jahre habe ich noch? Keine Ahnung. Ich hoffe noch. Mindestens 20?
Ja, ich hoffe doch auch.
Aber das kommt immer zu einem Ende.
Aber in 20 Jahren kann man ja noch 3 Symphonien schreiben?
Ja, sicher. Aber bei 9 hört es auf, das weißt du.
Das weiß ich. Ich wollte es vorhin nicht ansprechen, als du gesagt hast, du planst die 6.
Ja, Dvořák, Schubert, Mahler, Buchner, von Williams, alles 9. Dann hört es auf.
Ja, du musst die einfach rauszögern. Das ist alles. Das ist das ist der Trick, glaube ich. Du musst die ganz, ganz spät schreiben.
Oder nach 8 fing ich an mit Nummer 10.
Genau. Ja. Okay. Johann, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz der ganzen Störungen jetzt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Andy. Und bis bald. Vielleicht sehen wir uns in Innsbruck oder so.
Das war Johann de May. Für mich war das Gespräch was ganz Besonderes. Natürlich als kleiner Junge damals Moment Morricone gespielt, darf ich oder durfte ich jetzt den großen Johann de May interviewen. Wir hatten leider ein bisschen Verbindungsschwierigkeiten. Ich glaube, die Verbindung ist so 4 oder 5 Mal abgebrochen. Ich hoffe, dass euch das Gespräch dennoch viel Spaß gemacht hat. Ich habe nur gemerkt, dass es natürlich auch gar nicht so leicht ist, ihn zu interviewen, da er den Job ja schon länger macht. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich komme nicht so ganz hin, wo ich gerne möchte. Aber dennoch hat man, glaube ich, so ein bisschen gemerkt, wie Johann tickt, was so seine Idee ist und ja, warum er das macht, was er macht. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin gehört habt und möchte ganz herzlichen Dank sagen, wenn ihr mehr wollt, wenn ihr den Podcast auch etwas unterstützen möchtet, dann darf ich euch einladen auf meine Patreon-Seite. Dort findet ihr nämlich weitere Folgen, teilweise mit Gästen, die schon hier waren, teilweise allein, manchmal sehr persönlich, manchmal sehr allumfassend. Die letzte Folge war mit Matthias Joost, da ging es um Leadership, wie kann ich eine Gruppe führen, als Vereinsvorstand oder als Dirigent. Matthias wird jetzt regelmäßiger kommen, das heißt, zu dem Thema wird jetzt öfters Input kommen, aber es gibt ganz, ganz viele andere Dinge noch zum Nachhören oder aber auch die Musik meines Lebens, da spreche ich auch mit Gästen über ihre Musik und wir können so ein bisschen reinhören. Ich würde mich freuen, wenn du mich supportest und dann darf ich noch mein Newsletter ans Herz legen, den Link findet ihr auch in den Shownotes. Abschließend möchte ich mich bei den Supportern Buffet Grandport und Blasmusik Digital bedanken, für die Musik bei Dirk Mattes und für den Schnitt bei Jakob Ax. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und ich sage, macht's gut, euer Andi.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.